herzlich willkommen zu FemPoM. Der Gast der heutigen Sendung ist Lil. Wir sind seit mindestens 12 Jahren befreundet. Wir kennen uns vom Tanz, haben sehr viele Stunden damit verbracht, mit Imagination und Bewegung zu arbeiten. Lil, möchtest du dich vorstellen?
Ja, gerne, Romina. Hallo, liebe Hörenden, ich bin Lil, ich bin aus Berlin und bin von Romina eingeladen worden, weil ich einen ganz besonderen Beruf habe für viele. Für mich ist es das nicht. Was ist denn mein Beruf, Romina?
Deine Berufung.
Meine Berufung. Und zwar bin ich das, was man im Groben und Ganzen und politisch korrekt Sexarbeiterin nennt. Also ihr, liebe Hörenden, dürft mich Sexarbeiterin nennen. Ich darf mich auch Hure nennen.
Was ist Sex für dich?
Das ist total ein weites Feld und eine sehr offene, weite Frage. Ich habe vorhin gedacht, dass ich das in Zukunft öfter definieren muss oder sagen muss, weil es für mich schon lange kein genitaler Geschlechtsverkehr ist oder Vaginalverkehr, wie so viele das verstehen, sondern für mich eigentlich jede Handlung oder Praxis, es kann auch das Sprechen sein, die Sexualität zum Gegenstand hat oder auch Erotik und auf Erregung abzielt oder auf sinnliche Stimulierung Sexes.
Ich habe recherchiert, woher das Wort Sex kommt. Es kommt vom lateinischen Sexus, bedeutet Geschlecht. Was bedeutet überhaupt das Wort Geschlecht? Ich habe Folgendes gefunden. Das kommt aus dem mittelhochdeutschen Gislete oder Gislati oder Slater und bedeutet die Gesamtheit von Menschen gleichen Ursprungs vom gleichen Schlag. Zugehörig zu der Wortgruppe von Schlagen, aus lateinisch Sexus übernommen. Das wurde das dann später eben für Sexualität gebraucht.
Jetzt sind wir sehr klinisch schon am Anfang. Nicht das, was man erwartet, wenn man mit einer Sexarbeiterin spricht heutzutage.
Ich finde das immer sehr spannend, eben diese Worte wie zum Beispiel Geschlecht, in dem Wort steckt das Wort schlecht drin.
Ja, ich benutze den Begriff ja auch gar nicht. Also weder Geschlechtsverkehr noch Sex. Sex manchmal schon. Aber ich finde die nicht dienlich. Also ich glaube, ich bin dann präziser und spreche über die konkrete Handlung, die da stattgefunden hat oder stattfinden wird.
Michael Hart hat geschrieben, dass Che Guevara geschrieben hat, that a true revolutionary must be guided by a strong feeling of love. The first task is to critique and destroy the forms of love that now predominate. Es steht in diesem Essayband Red Love, A Reader on Alexandra Kollontai. Und ich fand das einen sehr schönen Einstieg.
Was hat dich an dem Zitat angesprochen?
Die Sozialwissenschaftlerin Harriet Langanke hat geschrieben, die Romantisierung von Sexualität beißt sich mit dem schlichten Bezahlen für Sex. Und mich hat eben dieses Zitat daran erinnert, eben was bedeutet Liebe, was bedeutet Zuneigung in unserer Gesellschaft, was ist überhaupt Liebe, wie ist unser Verständnis von Liebe geprägt und von Zuneigung, von Sexualität. Und ich dachte, es ist auch sehr spannend, darüber nachzudenken, wie eben Sexualität und romantische Liebe verbunden sind und dadurch auch eine sehr starke, teilweise Stigmatisierung von bezahlter Sexualität heutzutage da ist. Aber in anderen Jahrhunderten sind sie mit Sexualität ganz anders umgegangen.
Ich weiß, wie das Buch in mein Regal gefunden hat.
Erzähl.
Ich habe das Buch von einem Klienten geschenkt bekommen. Und zwar, weil ich mich für Alexandra Kollontais Arbeit schon ganz früh interessiert habe, lange bevor ich Sexarbeit gemacht habe. Weil ich habe nicht mehr das komplette Zitat im Kopf, aber ein Teil des Zitates war, Liebe machen wie ein Glas Wasser trinken. Das hat für mich ganz früh für meine sexuelle Emanzipation gesorgt oder dazu geführt, das Zitat. Ich fand das wahnsinnig inspirierend als junge Frau. Und für mich ist der Begriff Liebe tatsächlich recht leer und ich benutze den gar nicht. Ich sage dann immer, wenn jemand mit dem Begriff Liebe kommt, ich liebe mein Auto, ich liebe Schokolade mit Haselnüssen, ich liebe diesen roten Lippenstift, oh, diese Seide liebe ich auch, ich liebe Lederhandschuhe. Wir lieben so viele Dinge und ich finde den Begriff so wahnsinnig entleert und undefiniert.
Wie bist du zu deinem Beruf gekommen, biografisch? Wie war so der Weg, dass du dich entschlossen hast, ich möchte gerne in diesem Feld arbeiten?
Da mag ich so gerne Gegenfrage stellen. Wie bist du dazu gekommen, diesen Podcast zu machen? Darauf musst du keine Antwort geben, aber das ist so eine total komplexe Frage eigentlich. Und die Antworten darauf noch viel komplexer. Ich glaube, ich würde in jedem Interview oder bei jeder Frage diese Frage jeweils anders beantworten. Mhm. Je nach Tagesform und Fokus und Vorgespräch oder Beziehung zu dieser Person. Und jetzt kennen wir uns ja schon sehr lange vom Tanz. Meine Antwort dieser Frage würde wahrscheinlich so ausfallen, dass ich sagen würde oder jetzt sage in diesem Moment, dass ich über den Tanz und die Körperarbeit zur Sexarbeit gekommen bin. Und zwar, weil ich mir schon früh vorstellen konnte, weil ich es früh erlebt habe, Menschen zu berühren, die ich jetzt nicht kenne, mit denen ich keine romantische Intimität erfahre oder keine romantische Liebe, sondern in einem Moment der Improvisation mit einem Haufen von Körpern in Kontakt bin oder auch in einem Duo so befremdlich, so haben wir uns, sind wir uns, glaube ich, auch begegnet. Also wir kannten schon vorher, aber uns näher gekommen, dass wir in einem Duo waren, wo man erstmal ein bisschen sich unwohl fühlt, weil man jetzt auf einmal ganz intim mit dieser Person über einen unbestimmten Zeitraum improvisieren und sich bewegen und sich berühren muss in Anführungszeichen, weil das die Setzung der jeweiligen Choreografin oder Lehrerin ist. Und diese Momente so oft in meinem Leben erlebt zu haben, hat dazu geführt, dass ich mich einfach gar nicht vor anderen Menschen oder Körpern ekel oder Distanz empfinde, sondern mich sehr leicht auf Menschen einlassen kann. Also das ist ein Strang, dieses mit dem Körper arbeiten. Ein anderer ist, und darüber habe ich auch schon öfter gesprochen, ist tatsächlich das Dating zu digitalen Zeiten. Also ich sehr lange, nach einer sehr langen Beziehung, sehr lange und sehr viel mit Online-Dating zugebracht habe. In dem Fall war das damals noch Tinder und einfach extrem viel online gedatet habe und immer danach so das Gefühl hatte, so, oh, da hätte ich jetzt auch bezahlt für werden können. Das war so ein Strang, da habe ich dann nicht dran gedacht, dass ich Sexarbeiterin werde in dem Moment. Aber es war so immer wieder so eine Frustration im Casual Dating, wo wir ja, jetzt wird es auch wieder kompliziert, ne, wo wir in einer immer noch ja, patriarchal geprägten Welt und Dating-Welt vor allem ja immer noch ein sehr großes, wie sagt man, Machtunverhältnis haben von wer was daraus bekommt. Was ist diese klassische Vorstellung? Frauen geben ihren Körper, um Liebe oder Bindung zu erfahren. Und Männer geben Bindung, um Sexualität und Körperlichkeit zu erfahren. Das ist jetzt ein sehr starkes Klischee, ein sehr heteronormatives Klischee. Doch das wird in den Dating-Apps ziemlich prägnant oder präsent, habe ich den Eindruck. Und das ist ein anderer Strang sozusagen. Jetzt haben wir den Strang mit dem Körper, den Strang mit dem Dating und dem Casual Dating, da können wir auch noch tiefer gehen, da habe ich noch so einige Meinungen zu. Und dann gab es noch den Weg, dass ich mich eh für Sexualität immer schon interessiert habe. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass mich auch schon früher die Geisha, die Konkubine fasziniert hat, die Hetäre und all diese historischen Formen von, ja, über die Sexualität oder über die Sinnlichkeit ermächtigte Frau. Das fand ich eh schon immer spannend, das ist auch ein Strang. Das in Kombination mit dem Tanz dann früh körperlich erforscht habe. In Berlin gibt es dafür ja alle Möglichkeiten. Da gibt es wahnsinnig viele Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Partys. Sehr viele verschiedene Formate, in denen man seine Sexualität entdecken kann. Und dort waren dann irgendwann so viele SexarbeiterInnen um mich herum, dass ich dachte so, ah, okay, das ist gar nichts so Schlimmes. Das sind alles total emanzipierte Menschen, die ganz verschiedene Arten von Klienten haben, ganz verschiedene Arten von Services anbieten. Das finde ich irgendwie spannend. Warum mache ich das eigentlich nicht? Das war eher so eine, wie blöd bist du denn? Warum hast du das dann nicht schon früher gemacht?
Du hast den Podcast mit Zunge in die Welt gebracht mit deiner Freundin Leonie. Warum hast du den gestartet?
Es ging mir eigentlich darum, das ganze Wissen, was man so ansammelt als Sexarbeiterin, was man eigentlich gar nicht haben will, aber was man so muss. Also der Job ist irgendwie politisch, auch wenn er das eigentlich gar nicht sein sollte oder so. Das zwei zu nutzen, das nachzunutzen, dieses ständige Austauschen über Dinge. Und da ist natürlich ein Podcast ein gutes Format. Zeitgleich war auch dann die Pandemie mit den Lockdowns und es gab gar nicht so die Möglichkeit, in person, also live zu arbeiten. Und ich hatte wie alle anderen auch ein OnlyFans gestartet. Und das war dann parallel damit, dass es im Internet, Social Media wieder eine riesengroße Hexenjagd auf SexarbeiterInnen und Sexualität und Körperlichkeit gab, also extrem viel zensiert wurde. Das ist das, was ja normale Menschen, Anführungszeichen, überhaupt nicht mitbekommen. Und das hat zum einen damit zu tun, dass in den USA Sexarbeit verboten ist und die meisten Social Media Firmen ja US-amerikanische sind. Aber auch, dass sie ja auch zu den evangelikalen Christen gehören und auch Sexualität an sich verboten oder zensiert wird. Das heißt, du kannst auch Sex Educator sein, also Pädagogin oder Aktivistin oder irgendwie so und diesen Begriff benutzen und du wirst halt gesperrt. Ich wurde lange, bevor ich Sexarbeiterin war, bei Facebook für 3 Tage gesperrt, weil ich ein sexualtherapeutisches Buch, das Cover, jemandem gepostet habe. Also das ist die Realität von Social Media für viele Menschen, die mit Sexualität arbeiten. Genau, und Podcasts tun das nicht. Die sind zwar etwas, wir nennen das Shadowband, also als expliziter Podcast, wirst du dann nicht, bist du nicht findbar. Also wenn man jetzt mit Zunge eingibt, findet man mich, dann findet man erstmal Podcasts, die vielleicht irgendwie das Thema mit Zunge haben, aber man findet nicht den Hauptpodcast, da muss man dann so ein bisschen scrollen. Aber innerhalb dieser Podcast-Folgen kann ich meine Links reintun, ohne zensiert zu werden. Wenn ich das bei Twitter, Instagram, Facebook machen würde, wäre ich sofort gesperrt. Bei Twitter jetzt nicht mehr, aber zu diesem Zeitpunkt. Also es hatte so ganz klare Intention, Zensur zu umgehen.
Seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt als Sexarbeiterin?
Noch gar nicht so lange. Da ist ja auch die Pandemie dazwischen gekommen. Also ich habe 1 Jahr vor der Pandemie angefangen. Vielleicht so richtig professionell, aber auch, naja, semi-professionell ist ja nicht mein Hauptjob. Das wäre so schön, ich hätte das gerne als Hauptjob. Doch ich glaube, sehr wenig Leute können davon hauptberuflich leben.
Warum hättest du das gerne als Hauptjob? Was liebst du an deinem Job?
Ja, ich meine, ich werde dafür bezahlt, mich schön anzuziehen, mit Menschen essen zu gehen, ihnen eine sinnliche Zeit zu bereiten oder ihnen vielleicht auch ein kleines immersives Theater zu bereiten, ihre Fantasien zu erfüllen, zu inszenieren. Manchmal werde ich dafür bezahlt, einfach ich zu sein und ganz authentisch zu sein und eine schöne Zeit mit einer sexuell interessierten Person, offenen, sinnlichen Person zu verbringen. Manchmal mit visuell attraktiven Personen, in jedem Fall mit innerlich attraktiven Personen. Ich werde dafür bezahlt, so ein Dating-Erlebnis zu haben, was viele Menschen nur aus dem Fernsehen kennen. Nur, dass der Sex besser ist und länger. Ich kann ja noch ein bisschen ausholen, warum ich das mache oder was ich daran so toll finde. Jetzt habe ich so sehr formal aufgezählt, was ich daran gut finde. Aber das ist auch das, was ich eigentlich vom normalen Dating erwarten würde, dass man so einen sehr wertschätzenden Container hat, den es so eigentlich gar nicht gibt. Also diese absolute Wertschätzung für die andere Person, diese Anfrage, die vielleicht schon Monate vorher geplant wird, die mir Wochen vorher geschickt wird. Es wird ein Hotel ausgewählt, was ich schön finde oder die andere Person schön findet. Es wird ein Restaurant ausgewählt, es wird Kleidung ausgewählt, es werden vielleicht auch Sextoys ausgewählt oder sich eine Fantasie ausgewählt von den vielen, die je Mensch hat. Und dann wird diese im Kopf durchgespielt und vielleicht etwas inszeniert, vielleicht auch nicht. Eine sehr umfassende Planung, die sozusagen die Aufmerksamkeit total erhöht, wie Menschen das vielleicht von ihrem ersten Date kennen. Und auch da ist es nur halb so wertschätzend im echten Leben, wie meine Arbeitsdates sind, würde ich sagen.
Ich habe auch von einer Freundin gehört, die als Sexarbeiterin arbeitet, dass sie das auch so stark genießt, dass es eben von Anfang an ganz klar gesetzte Regeln gibt. Und die sind ja eben im Casual Dating auch nicht vorhanden. Es ist sehr selten, dass jemand sagt, das und das möchte ich und das möchte ich nicht. Das ist natürlich mit sehr viel Scham verbunden, wenn man sich zum ersten Mal sieht. Und dass das eben auch eine gewisse Form von Schutz bietet. Also einerseits eben die Wertschätzung, von der du sprichst, aber dann eben auch mehr Schutz, weil man eben weiß, okay, was möchte der andere, was möchte er nicht, was will man selber, was will man nicht. Und dass das von vornherein festgelegt ist, dass es ganz klare Regeln gibt und ganz klare Abmachungen.
Ja, also es wird in jedem Fall immer vorab verhandelt. Also es gibt einige SexarbeiterInnen, die bieten so Servicelisten an, wo sogar auch genau detailliert draufsteht, was sie machen oder nicht. Das ist in meinem Bereich nicht so üblich und das könnte ich auch gar nicht anbieten, weil für mich das immer mit der Chemie zu tun hat, was ich mit einer Person machen möchte oder nicht. Also ich bin da ist total offen und will das auch mir frei halten. Dennoch bekomme ich ja schon per E-Mail eine Anfrage, wo ungefähr irgendwas drin steht und dann verhandelt man das so, was man ungefähr machen möchte. Und wenn es keine sexuellen Praktiken sind oder Fantasien, dann haben wir ja zumindest den Rahmen und die Zeit verhandelt. Und ich weiß, ich sehe die Person nur in diesem Container. Und das ist ungefähr der Rahmen, in dem wir spielen. Und dann trifft man sich und dann spielt Einvernehmlichkeit, beziehungsweise Konsens wird das neudeutsch so benutzt, dieser Begriff, eine riesengroße Rolle, gerade nach MeToo und so fort. Das hat ja auch, und das in Deutschland gibt es das Prostituiertenschutzgesetz, das hat da auch eine große Rolle reingespielt, dass einfach gewisse Praktiken strafbar sind. Also ungeschützter Verkehr, Geschlechtsverkehr sowie auch Oralverkehr ist einfach nicht erlaubt. Ne? Und dadurch macht man sich viel mehr Gedanken über gewisse Themen. Ja, Safer Sex, das Testen, was wir machen müssen, aber auch Klienten immer mehr machen, die häufiger SexworkerInnen in Anspruch nehmen. Diese Art von, es ist ganz klar, wenn wir aus dem Restaurant ins Hotelzimmer kommen, dass wir uns die Hände waschen. Das habe ich bei einem Casual Date noch nie erlebt, dass ein Typ von Tinder sich die Hände wäscht, bevor er seine dreckigen Hände in meine saubere Göttinnenmuschi steckt. Und das ist bei der Arbeit völlig normal. Und das ist einfach großartig, dann, dass dieses Spiel stattfindet in dem Rahmen, dass man sich danach tschüss sagt, dass es vielleicht auch noch wie im BDSM vielleicht etwas Aftercare gibt. Das gibt es auch bei anderen Sexwork-Dates, dass man dann auch noch ein bisschen kuschelt, nimmt man sich ein bisschen Zeit und dann verabschiedet man sich. Und das ist sehr geregelt und das ist auch das, was mich daran interessiert oder wahrscheinlich auch, was meine Psychologin sagen würde, warum ich das mache.
Ich finde das sehr spannend, dieser Aspekt der Nachsorge, diese Aftercare, weil ich glaube, sehr viele Menschen, die jetzt auf Tinder gehen, haben das danach nicht und sind dann super frustriert und fühlen sich ausgenutzt und ganz schlecht, weil die Person dann vielleicht gleich weg ist oder sie gehen selber. Ich habe das von vielen Freundinnen gehört, dass diese Nachsorge nicht da ist in diesen Casual-Dating-Welten und das immer super frustrierend sein kann und super traurig irgendwie, weil der Körper einfach noch diese Momente des Kuschelns oder der Nähe braucht. Das ist eben, finde ich, schön, dass hier einfach dieser Raum mehr da ist vielleicht, ne? So.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch im US-amerikanischen Raum viel verbreiteter, das Prinzip der Nachsorge und Aftercare auf Casual Dating anzuwenden und zu denken. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht in der Schule unterrichtet wird. Ich glaube, das hat so zweierlei Stränge. Also einmal ist das heterosexueller Geschlechtsverkehr, ich nenne das Zirklusion, also das Umschließen der Vagina von einem dildoartigen Gegenstand. Oftmals stattfindet, wenn der eine Körper noch gar nicht wirklich geöffnet ist. Und dass der Sex auch fertig ist, wenn die eine Person ejakuliert hat, die andere Person aber noch gar nicht geöffnet war. Also für die andere Person der sexuelle Akt oder die erotische Handlung eigentlich gerade erst beginnt, wenn die andere Person schon fertig ist. Das heißt, da ist so ein Delay. Der eine Körper ist dann noch geöffnet, der andere ist schon verschlossen, weil er fertig ist. Dann wird oft von der einen Seite gesagt, die Person sei anhänglich. Die möchte ja noch kuscheln oder die ist verliebt. Ja, ganz, ganz intellektuelle Leute sagen dann, die ist verliebt, was will die von mir? Und Genau. Und zum anderen gibt es einfach verschiedene Typen. Manche sind einfach nach der Sexualität kuscheliger als andere. Und an dem Prinzip finde ich so schön, dass halt dieses Kuscheln oder diese Nachsorge halt geregelt ist. Das bedeutet nicht, es gibt diesen Raum, der ist Teil der Sexualität. Und das bedeutet nicht, dass man heiraten möchte, Kinder kriegen möchte oder eine Beziehung führen möchte, sondern man tauscht in einem sehr abgesteckten Rahmen diese Fürsorglichkeiten aus. Und es kann natürlich auch nochmal bedeuten, dass man eine Woche später telefoniert und sagt, hey, wie geht's dir denn damit jetzt, was wir hatten letzte Woche? So, und das heißt auch nicht, dass man eine Beziehung führen möchte, sondern einfach, dass man sich umeinander kümmert, dass man aufeinander bezogen ist vielleicht, aber nicht, dass man eine RZB-romantische Zweierbeziehung eingehen möchte.
Wie entsteht Begehren in dir?
Das ist auch wieder so eine große Frage, die ich, glaube ich, auch jeden Tag anders beantworten würde und in jedem Moment. Ich glaube, das ist wirklich abhängig von jeder Person. Das kann wie bei allen anderen auch so ein Blick sein, eine Geste, ein Gedanke, ein Spruch, eine Aussage der anderen Person. Doch jetzt bezogen auf das Gespräch und was wir schon gesagt haben, glaube ich, macht die Wertschätzung der Arbeitsdates für mich einen großen Teil meines Begehrens aus. Ich finde es einfach super sexy, wenn jemand weiß, wie er oder sie eine Frau zu behandeln hat und zu verehren hat und wertschätzen zu hat. Und diese Date-Anfragen mit dem Rahmenprogramm, mit der schönen Kleidung, die getragen wird und so fort. Das finde ich schon wahnsinnig sexy. Also das wirft den Ofen dann schon so an. Vor Ort, muss ich sagen, bin ich sehr angeturnt von dem Begehren anderer. Also ich habe den Begriff vergessen. Da unterteilt man tatsächlich in der Sexualwissenschaft verschiedene Erregungstypen. Und ich gehöre auf jeden Fall zu den Typen, die von dem Begehren anderer erregt werden. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur das ist, sondern dass ich da auch richtig viel von, also dass es das wie so ein Perpetuum mobile in mich einspeist und ich das zurückwerfe und dass es so eine unendliche Schleife werden kann von deins, meins, deins, meins. Ansonsten finde ich es immer total schön, wenn Menschen erröten.
Ich habe heute in deinem Bücherregal ein bisschen gestöbert und da auch ein Buch gefunden von Jean-Luc Nancy.
Der einzige weiße alte Mann, der in meinem Buch Bücherregal erlaubt ist.
Genau. Sexistenz. Diesmal nicht über die Ausbreitung der Seele. Er hat dann so geschrieben über die Nähe zwischen Künsten und Sex. Mhm. Und er meinte, beide modulieren das Begehren, durch das die Körper fühlen wollen, was sie sind. Körper in der Welt oder Weltkörper. Erst dadurch, dass wir unseren eigenen Körper spüren oder uns in unserem Körper spüren, fühlen wir uns oft lebendig oder fühlen wir uns, dass wir wirklich leben. Und viele Leute, die ich kenne, die dann so 40, 50, 60 Stunden vom Computer sind, haben gar kein Gefühl mehr für sich selbst beziehungsweise für den eigenen Körper und verlieren auch sehr oft so eine Lebenskraft, weil sie eben entkörpert sind, weil sich so fühlen. Und du arbeitest ja sehr stark eben mit Körpern.
Ja.
Und im Tanz spürt man, es geht ja immer um das Spüren des eigenen Körpers, aber du ermöglichst ja dann auch durch deine Arbeit, wenn man das so vielleicht auch sagen kann, anderen Menschen einen Zugang zu sich.
Auf jeden Fall. Ja, wobei ich dazu auch noch mal kurz so einschneiden muss. Also wir als Sexarbeiterinnen haben auch einen riesengroßen Anteil an administrativer Computerarbeit. Und ich würde sagen, dass das in meinem Bereich, also ich bin Escort, Independent Escort, unabhängiges Escort, die sich selbst verwaltet. Ich würde in meinem Fall fast sagen, 80% der Arbeit ausmacht, Computerarbeit. Genau, nur muss ich zusätzlich mich auch um den Körper kümmern, damit ich meinen Job richtig machen kann oder gebucht werde für diesen und jenen Preis. Das heißt, ich bin gezwungen, Sport zu machen oder Yoga oder Tanz. Und glücklicherweise habe ich natürlich jetzt den Tanz in meinem Leben. Dadurch muss ich in Anführungszeichen weniger, sondern will auch sehr gerne mich bewegen. Und die Menschen, die ich treffe, das mag natürlich die First-Timer, die ich treffe, oder die First-Timer nennen wir die Leute, die das erste Mal zu einem Escort kommen oder die auch überhaupt das erste Mal Sex haben. Das ist auch passiert häufig. oder auch Leute, die sehr viel arbeiten, die mögen jetzt erstmal weniger im Körper oder verkörpert sein als ich. Dennoch habe ich den Eindruck, dass Menschen, die Sexarbeit buchen, also sich das auch kosten lassen, sehr große Körperliebhabende sind und sich das halt vielleicht nicht so oft gönnen können wie ich. Ich war heute schon beim Fitness, ich war heute schon beim Ballett und hatte gerade eine 3-stündige Session. Das heißt, das ist sehr viel Körper für heute. Jetzt sitzen wir hier gerade auch auf dem Boden, auf so Meditationskissen. Also es ist auch schon wieder sehr verkörpert im Vergleich zu anderen Menschen. Dennoch glaube ich, dass Klienten von Sexarbeit auch so Körpersurfer sind.
Mhm. Ja. Ich habe von einer Studie gehört, in der 3 Hauptmotive genannt werden, mhm, warum Menschen Sexarbeit buchen, beziehungsweise also die Hauptmotive von Kunden sind, ist einerseits sexuelle Grundversorgung, also quasi ich möchte überhaupt, dass mein Körper berührt wird, dass ich Sexualität nicht nur mit mir alleine habe, sondern mit einem anderen Körper. Die zweite ist Hedonismus. Also man spart sehr viel Geld, ja, um sich was Gutes zu gönnen, sich was Besonderes zu gönnen, eine Form von Luxus. Und die dritte und die größte, ja, von all diesen Motiven und die häufigste ist soziale Intimität. Also das Herstellen einer bestimmten sozialen Intimität. Das heißt eben, Kuscheln, Gespräche, Austausch, Nähe. In dieser Studie ging es darum, dass auch weltweit die häufigst angefragte sexuelle Dienstleistung die Girlfriend Experience ist. Und da dachte ich mir auch, es ist ja super spannend, weil so eine soziale Intimität ist ja auch viel mehr als das, was viele Menschen jetzt darunter verstehen würden.
Ja. Also alle 3 Punkte, die du aufgezählt hast, kenne ich auch und bediene ich auch. Und ich glaube auch, das vermischt sich sehr stark in der Girlfriend Experience auch. Ich glaube, dass der Begriff oft auch falsch verstanden wird. Ich glaube, der ist sehr groß geworden in der Sexarbeit, weil der auch sehr lange für ungeschützten Verkehr stand. Das wird in den meisten Laien-Podcasts nicht verstanden oder diskutiert. Da muss man so ein bisschen aufpassen mit dem Begriff. Er wird trotzdem am meisten angefragt. Und seitdem ich meine Marke auch mehr in Richtung Girlfriend Experience geprägt habe, habe ich auch mehr diese längeren Dates, wo eben diese soziale Nähe oder Intimität im Vordergrund steht. Als ich angefangen habe, habe ich mehr die Hedonisten angesprochen, mehr das Inszenierte. Ich hatte viele Fetischisten. Es hat sich irgendwie so ein bisschen erledigt. Die sexuelle Grundversorgung, dafür bin ich einfach, glaube ich, zu teuer. Die Klienten habe ich nicht mehr. Ich habe eine Weile Sexualassistenzmomente gehabt. Also ich biete meine Leistung auch für Menschen an, die im Rollstuhl sitzen oder körperlich nicht so privilegiert sind wie ich. Habe aber gemerkt, dass ich vom Typ und meine Marke da oft nicht so gut hinpassen. Nur weil ich offen dafür bin, heißt das ja nicht, dass ich zu der Person passe. Ich bin halt nicht das Girl Next Door. Ich bin halt eine, die offen genug ist, um sexualassistenzartige Leistungen anzubieten. Das muss aber ja nicht immer passen. Ich denke, jeder Klient soll sich die Anbieterin aussuchen, die halt auch passt. Meine Arbeitsweise oder mein Arbeitsfeld oszilliert zwischen diesem hedonistischen und dem Girlfriend Experience. In meinem Falle finde ich das Girlfriend Experience oder definiere ich das so, dass es längere Dates sind, dass es eben keine abgesprochenen Services im Vordergrund stehen, also sexuelle Handlungen, sondern eher man Zeit miteinander verbringt und es mehr Kuscheln und mehr einen natürlichen Gang oder Entwicklung zu Genitalverkehr gibt. Ich habe auch öfter mal Dates, wo es gar keinen Genitalverkehr gibt, wo wir vielleicht nur knutschen oder so oder kuscheln. Passiert jetzt nicht mehr so oft, ist mir anfangs mehr passiert, weil die Leute kürzere Dates gebucht haben und hat das einfach nicht geklappt in der Zeit. Ich habe eine andere Kollegin gehört, sie meinte, sie hätte so zwischen 30% und 40% Männer mit Erektionsproblemen. Das kann ich bei mir nicht ganz so, aber so auch zwischen 20% und 30% vielleicht. Das heißt, es steht einfach oft gar nicht im Vordergrund. Es geht um das Gespräch und die Nähe und auch die Sexualität, also dieses auch. dieses gesehen werden, gefühlt werden und zu dürfen, die Möglichkeit zu haben. Ob das passiert, ist eine ganz andere Sache, aber die Möglichkeit zu haben.
Noch ein Zitat von dem alten weißen Mann, Jean-Luc Nancy, von deinem Bücherregal.
Rest in peace.
Er schreibt, der Sex lässt die Subjekte ausbrechen oder verwandelt sie, weil er sie preisgibt, weil sie sich selbst preisgeben. Und ich dachte heute, das ist super spannend, das mit dir über das Thema Preisgabe auch zu sprechen.
Ja.
Weil für mich war das, also ich habe in deinem Podcast mit Zunge gehört, dass eine Kollegin von dir gesagt hat, dass die Kunden ganz offen über die eigenen Bedürfnisse sprechen. Welche Geheimnisse trägt man mit sich, die man sich nicht getraut, mit anderen zu teilen? Und da dachte ich, es ist so eine Art Machttechnik. Ich habe da irgendwie auch so an einen anderen weißen alten Mann, also Michel Foucault, denken müssten, der dann halt über Sprache so viel geschrieben hat, als Machttechnik, die ja auch von der Kirche zum Beispiel verwendet wurden, Priester oder Pfarrer oder auch Psychoanalytiker. Und ich fand das dann auch super spannend, diesen Aspekt, vielleicht auch diese Arbeit, dass hier ein Raum geschaffen wird, in dem vielleicht nicht Scham abgebaut ist, aber in dem die Kunden zum Beispiel beziehungsweise Kundinnen Fantasien aussprechen und der Gedanken, die sie vielleicht noch nie jemandem gesagt haben.
Ja, ich finde das gerade interessant, weil mir kam gerade so ein Gedanke, weil du über dieses Preisgeben und gesprochen hast und Machttechnik. Und ich habe mich gerade gefragt, Machttechnik, auf welcher Seite die Macht ist. Und gerade muss ich daran denken, nachdem du die Frage gestellt hast, dass in dem Falle eben gar nicht so sehr die Situation ist, dass ich als Priesterin die Macht des Zuhörens habe, sondern dass der sich Preisgebende, beziehungsweise auch den Preisgebende, der zahlende Klient eigentlich die Macht hat, weil er mir die Dinge erzählt, ja nicht aufgrund einer schambefreiten Zone, wo er sich quasi versöhnt mit dem Stigma oder mit dem, was Scham macht, sondern eigentlich vielmehr ja immer noch in dem Dispositiv von unterdrückter Sexualität steckt und über das Preisgeben und das Teilen von Fantasien eigentlich vielmehr versucht, mich zu provozieren und die Scham nutzt oder die vermeintliche Scham nutzt, um die Fantasie zu potenzieren und noch höher zu bringen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, ich fand das super, super spannend, diese Komponente der Sprache darin auch. Es gibt ja auch so Legenden über so eine Spionin, die mit Menschen geschlafen hat, um ganz viele Informationen zu bekommen.
Nein, da gibt es ja viele. Also das ist eine klassische weibliche oder die klassische Technik der weiblichen Spioninnen der Welt wahrscheinlich. Man nennt das auf Englisch Pillow Talk, also diese Gespräche, die halt in den Laken geführt werden, wo man dann Informationen abgreift, die man im Falle eines Krieges oder im Falle eines Auftrags auch verkaufen kann. In der Rolle war ich noch nicht. Liebe Politiker und PolitikerInnen, mein Beruf ist die Diskretion. Ich werde Ihre Geheimnisse nicht weiterverkaufen. Es sei denn, Sie geben kein Trinkgeld. Dann vielleicht. Das Trinkgeld liegt über 20%. Ich finde das ja interessant, viel eher dahingehend, also ich höre weniger Geheimnisse im konkreten Date-Kontext, ganz selten. Es ist ja eher im Voraus, in der Anbahnung, dass mir Besinnungsaufsätze, Geheimnisse als Besinnungsaufsatz in einer, weiß ich nicht, 500 Zeichen enthaltenen, 500 Zeichen wären ja schön, 500 Wörter enthaltenen E-Mail geschickt werden. Und deswegen meine ich als Machttechnik dann eher auf Macht der Seite der Klienten. Das ist so ein bisschen wie Civi-Frauen, also Frauen, die keine SexarbeiterInnen sind und im öffentlichen Leben stehen, so einen Dickpick geschenkt bekommen. Bekomme ich als Sexarbeiterin kein Dickpick geschickt? Nein, sondern ich bekomme ellenlange Besinnungsaufsätze von Menschen ohne Date-Absicht, die ihre Fantasien über mich auskippen. Und in dem Falle bin ich ja dann vielleicht schon, also auch eine Priesterin, die Beichte abnimmt, vielleicht auch, leider unbezahlt. Der Priester kriegt ja zumindest in seiner Kollekte eine Spende oder von der Kirche sein Gehalt oder zumindest ein Bett und das Essen gestellt. Und ich bekomme dafür eigentlich nichts und muss auch erstmal das alles lesen, weil ich muss ja das identifizieren ob diese Anfrage ernst gemeint ist oder ob das nur so ein Besinnungsaufsatz ist oder wie ich es in eine Klingelstreich-E-Mail. Und das finde ich irgendwie ziemlich kompliziert in der Arbeit.
Das sind ja diese Zeitfresser.
Genau, Time Waster nennen wir sie. Time Waster. Also TW, Time Waster oder auch Tastenwichser. Und davon gibt es sehr viele.
Aber jetzt zum Beispiel in diesem konkreten Fall, wenn jetzt jemand ein Date gebucht hat, gibt es wahrscheinlich ja dann doch auch diese Komponente, dass du möglicherweise diese Person ermöglichst, eine Fantasie zu leben, die sie schon sehr, sehr lange mit sich herumträgt und möglicherweise auch, also ausprobieren könnte, ob sie diese Fantasie leben möchte.
Absolut, also das ist auch mein Fachgebiet, weil ich sehr offen bin und auch sehr gut im Inszenieren von Dingen bin, ob das jetzt ein authentisches Inszenieren ist oder aber auch ein fantasievolleres. Also ich mag gerne komplizierte Fantasien ermöglichen. Da ist nur wieder diese Frage, was viele Menschen nicht wissen, die sich nicht so viel mit Sexualität und Fantasien befasst haben. Viele Fantasien sind auch dafür gemacht, Fantasien zu bleiben, sonst hießen sie nicht Fantasien. Das heißt, nicht alles ist umsetzbar. Oder wenn es dann umsetzbar ist, ist auch so, so sexy wie im Kopf. Ja? Und das fängt dann an bei Orgien, wo eigentlich dann irgendwie nur so es alles voll anstrengend ist, wo halt, boah, da habe ich einen Fuß im Gesicht, und auf einmal habe ich ein blaues Auge von dem Zeh, der da oder lang kam. Oder wie desinfiziere ich jetzt meine Hände, wenn ich aber eigentlich meine Hände gar nicht frei habe und die nächste Person anfassen möchte. Also die Orgie, finde ich, zeigt schon, wie unsexy eigentlich Fantasien in echt sind. In meinem Falle die Do-Dates, ganz große Fantasien von Männern, Sex mit zwei Frauen. Jeder Mann ist einfach total überfordert. Ich habe noch keinen Mann gesehen, der damit souverän umgehen kann. Und das Duo-Date, also der Dreier, der Volksmund der Dreier, bedeutet eigentlich duschen gehen die ganze Zeit. Also man macht so eine Handlung in eine Richtung, dann hat man wieder Körperflüssigkeiten hier, die müssen wieder losgeworden werden, weil man dann ja mit der anderen Person das nächste macht. Also ein Duo-Date bedeutet duschen und Hände waschen im Akkord. Auch nicht so sexy. Wir haben nun einfach mal 2023 und diverse sexuell übertragbare Krankheiten oder auch ein Bewusstsein vielmehr für sexuell übertragbare Krankheiten. Das sind jetzt so zwei sehr plumpe Fantasieklassiker, die Orgie und der Dreier. Eins meiner ersten Dates war, dass ich jemandem Schwimmunterricht beigebracht habe. Ich wurde eingeflogen in eine andere Stadt, in einen privat gemieteten Pool und sollte in einem gewissen Badeanzug eines gewissen Types jemandem Schwimmunterricht geben. Das hört sich jetzt total cool und spannend an, aber es war fast 3 Wochen super Stress, diesen Badeanzug in meiner Größe zu finden. Also der Klient hat jetzt nichts von dem Stress mitgekriegt, für den war das ein total schönes Erlebnis. Aber diese Inszenierung sozusagen der Fantasie war wahnsinnig anstrengend.
Ich kann mich auch erinnern, dass in dem Podcast, in deinem Podcast mit Zunge, ihr auch darüber gesprochen habt, dass sehr oft dann bei der konkreten Umsetzung von Fantasien die Körpersprache was anderes sagt und dass man eben da auch super empathisch sein muss und eben ein sehr gutes Gespür haben muss, eben für Körpersprache, ob sich die Person noch wohlfühlt oder nicht in dem und dem Kontext. Und dass man da eben auch sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl haben muss, eben auch dafür, dass manche Fantasien eben doch vielleicht nur Fantasien waren und die Person wollte das jetzt, aber jetzt im konkreten Fall merkt man aber, eigentlich fühlt sie sich gar nicht so wohl, dass man das dann anspricht und sagt, das ist gar kein Problem, wir machen was anderes oder ja.
Ja, genau, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht nur in Bezug auf komplizierte Fantasien so, sondern auf jede Art von Begegnung von Menschen, ob das jetzt nur sexuelle, intime oder auch soziale Momente sind. Das ist, glaube ich, immer wichtig, die Körpersprache des Menschen zu lesen und nachzufragen, wenn was ist, beziehungsweise aber auch Menschen langsam an die Hand zu nehmen. Ne? Also ich meine, es gibt schon auch einfach dieses kalte Füße bekommen, was jetzt nicht heißt, ich möchte aufhören, aber ich möchte vielleicht ein bisschen langsamer machen oder ich brauche erstmal längere Vorbereitung. Und das wissen die meisten Menschen nicht von selbst. Das ist auch etwas, was zu dem Job gehört und meine Professionalität ausmacht, dass ich diese Momente lesen kann.
Hast du so eine Art idealen Kunden?
Ich glaube, ein idealer Kunde ist erstmal ein lesefähiger Mann. der meine Website und meine Werbekanäle gelesen hat und eine Anfrage schickt, die alle wichtigen Daten beinhaltet. Und so einfach ist das schon.
Wenn du jetzt über ein Date sprechen möchtest, das du zum Beispiel nachbesprechen möchtest, wie wichtig sind Freundschaften mit Kolleginnen für dich?
Für mich sehr wichtig. Das hat sich aber auch so dahin verändert. Ne? Anfangs habe ich das mit meinen privaten Freundinnen besprochen. Die habe ich aber dann gemerkt, haben sich nur Sorgen gemacht. Das hat sozusagen, das war kontraproduktiv. Und man wurde auch nicht verstanden. Und inzwischen habe ich eigentlich primär SexarbeiterInnen, Freundinnen. Und aber auch wenn man das nicht hat, gibt es Netzwerke, wo du als SexarbeiterIn ohne SexarbeiterIn Freundin einfach eine dir unbekannte SexarbeiterIn schnappen kannst und die anrufen kannst und mit ihr das nachbesprechen kannst. Also das bieten wir alle untereinander und füreinander an.
Hast du dadurch sehr viele neue Freundinnen auch gewonnen, durch so zum Beispiel Netzwerke?
Ja, auf jeden Fall, weil man einfach merkt, das ist ja nicht nur eine Arbeit, die man teilt, sondern man teilt ja auch einen ähnlichen Lebensweg, den man gegangen ist.
Wie hat sich die Arbeit auf dein Privatleben ausgewirkt?
Das hat so viele Aspekte, ne? Weil was bedeutet Privatleben? Also, oder was beinhaltet das? Ich muss sagen, ganz konkret auf meine Freundessituation, dass ich eigentlich kaum noch männliche Freunde habe, weil viele meiner männlichen Freunde mich sexualisiert haben auf einmal. Und so komische Anmachen oder wie sagt man, also so nicht übergriffiges Verhalten, aber so sexuell verwirrendes Verhalten gab oder sexualisiertes Verhalten, auch wenn das nur Scherze waren oder irgendwie sowas. Freundinnen, weibliche Freundinnen, die, wo ich gemerkt habe, dass das spricht deren eigene Wunde, deren eigenes Trauma oder deren eigenen schlechten Umgang mit Sexualität an irgendwie. Und ich merke schon, ich werde nicht mehr so viel eingeladen zu sozialen Events. Zum Geburtstag schon noch, aber sonst nicht mehr so viel. Das ist aber auch etwas, was viele Kolleginnen mir vorab gesagt haben und mich gewarnt haben. Das ist auch ein Grund, warum es wirklich Sinn macht, sich nicht zu outen. Das muss man sich vorher ganz genau überlegen. Gerade jüngere Sexarbeiterinnen, die vielleicht auch Face-out sind, denken darüber nicht nach. Und ich würde sagen, es hat gravierende Konsequenzen gehabt für meinen Freundeskreis. Und der ist ein sehr offener Freundeskreis. Das muss man dazu auch sagen. Aber Sexarbeit ist schon was anderes.
Glaubst du, dass man, wenn man eben mehr über Sexarbeit spricht, dass sich das verändern kann?
Ich glaube, es ist nicht sprechen, sondern ich glaube, es ist tatsächlich ein sich solidarisieren. Und das heißt auch irgendwie Freundinnen zu verteidigen, wenn über das Thema gelästert wird. Das heißt auch irgendwie, ja, als Mann oder Person, die solche Dienstleistungen anspricht, Anspruch nimmt, darüber zu sprechen. Und das auch Kolleginnen zu empfehlen, hey, hast du Probleme, dann versuch doch mal dies und jenes. Also das einfach, dass das Sprechen nicht nur ein Sprechen über ist in so einem Podcast, sondern auch ein Sprechen mit im Alltag.
Ich habe auch gelesen, dass jeder vierte Mann in Deutschland Kunde ist.
Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen und ich würde auch sagen mehr.
Das heißt, es ist eigentlich, man kennt ganz viele Menschen, die Kunden sind, in das ja jeder vierte Mann ist.
Ja.
Kennst du super viele.
Kannst du mal in deiner Familie schauen oder in deinem Büro oder in deinem Freundeskreis.
Ja. Das absolut. Heißt, es ist ja auch super viel Nachfrage.
Ja, absolut. Es ist super viel Nachfrage da und das heißt ja auch, und es ist deswegen auch super viel Angebot da. Ja. Natürlich ist das Angebot stigmatisiert und deswegen nicht bekennend und deswegen sagt nicht jede Sexarbeiterin so, hallo, ich bin das. Aber ich kann ja ganz klar sagen, ich sehe ja jeden Tag die Werbeplattformen und die vielen Profile da drauf. Das sind echte Menschen, die Sexarbeit anbieten und die auch für die Nachfrage sprechen, natürlich.
Während dieser Vorbereitung für diese Show habe ich diesen Satz gelesen, dass man nicht, wenn man über Sexarbeit spricht, über Moral reden soll. Ja. Dass das einfach, sobald man über Moral anfängt, und das machen ja die meisten Menschen, führt das nirgendwo hin. Die Sexualität ist ja einerseits weiß man dann diese Zahlen, dass es jeder vierte Mann ist, beziehungsweise wahrscheinlich noch viel höher. Und dann gleichzeitig ist aber Sexualität, die bezahlt ist, so total verpönt. Und das muss ja dann auch ganz stark damit zu tun haben. Es gibt natürlich da jetzt auch ganz viele Gründe, ja. So, aber ich glaube, ein großer Grund ist natürlich auch, dass Sexualität und romantische Liebe so verschmolzen wurden im Laufe der Jahrhunderte und der Geschichte. Und dass die ja auch außerhalb von dieser Ehe oder von der heteronormativen Paarbeziehung wenig Berechtigung findet, wenn die Person schon in einer bestehenden Beziehung zum Beispiel ist mit einer anderen Person, dann ist das irgendwie so ein Tabu, dass dessen sexuelle Bedürfnisse oder Wünsche, die jetzt vielleicht zum Beispiel die Person nicht leben kann, sich erfüllt. So.
Aber man hätte jetzt ja genauso gut auch die Polyamorie prägen können. Aber es wurde sich sozusagen entschieden, das Geheimnis zu prägen. Und ich glaube auch, dass, weil ich meine, du musst dir ja vorstellen, was für eine riesen Schattenwirtschaft das ist, ja? Also wir werden ja so stark kontrolliert vom Finanzamt. Also ich muss jeden Atem oder vom Staat, jeden Atem, den ich tue, der wird kontrolliert, ja. Ich muss so einen Ausweis haben, das hat kein anderer Job, so einen grünen Schein, das hat kein anderer Job. Ich muss regelmäßig meinen STI-Test machen, als wenn ich selber nicht daran interessiert wäre, dass ich gesund sei. So alles, aber so ein riesen anderer großer Teil dieser Arbeit funktioniert irgendwie im Schatten, weil irgendwie eine Gruppe von Menschen in dieser Welt dieses Geheimnis auch braucht, ja, damit das ja auch spannend bleibt. Also das finde ich interessant. Das braucht ja irgendwie dieses Geheimnis. Es gibt ganz viele organisierte Orte und das ist auch ganz klar, dass in diesem Thai-Massage-Laden das mit Happy End. Es ist ganz klar, dass in den Tantra-Studios den ganzen Tag über Penisse massiert werden. Und es ist ganz klar, was ist jetzt noch so ein Bereich, wo einem das nicht so auffällt, dass im Stripclub die Menschen einen Ständer haben, ja. So und deswegen dafür hingehen. Und dass es da auch Zimmer gibt drüber. Nicht in allen, aber in vielen. So, dass es im Saunaclub, dass da Leute nicht in die Sauna gehen, sondern dass es da auch Zimmer gibt. Ja? Das sind ja jetzt diese Orte, die jetzt irgendwie nicht dafür so bekannt sind. Gibt es noch andere Orte? Fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Ich finde das total spannend, weil wenn das alles publiker wäre, dann könnten die Arbeitsbedingungen ja auch besser sein. Dann könnte man sich besser mit den Preisen absprechen. Könnte man die Arbeit sicherer und besser machen. Da, weil ich habe ja diese beiden Bänder zum Geburtstag bekommen. Das ist, glaube ich, eher so populärwissenschaftlich. Weltgeschichte der Prostitution von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Vielleicht müssen wir uns da mal durchlesen, dann haben wir all die Antworten. Ja, oh Gott, das ist auch noch, das ist viel Text. Das wird ganz schön anstrengend, sich da durchzulesen. Das ist auch das Interessante. Es hört sich jetzt so an, als wenn wir bei mir zu Hause sind, weil Romina von meinem Bücherregal sprach. Aber nein, wir sind an einem anderen Ort und sie hat all die Bücher hierher geschleppt.
Wie gut sind Kunden bzw. Kundinnen über Safer Sex informiert?
Das ist ziemlich interessant. Also in meinem Fall habe ich den Eindruck, sehr gut. Ich habe das von Agenturklienten nicht erlebt. Ich war auch kurzzeitig bei einer Agentur und dort konnte kein Klient gut Safer Sex. Das war immer ein Thema.
Hast du Rituale, die du so machst, zum Beispiel vor einem Date oder nach einem Date?
Ich glaube, dass die Arbeit an sich das Ritual mitbringt, weil we don't wake up like that. Du siehst gerade, ich bin, glaube ich, ungeschminkt oder habe nur so ein bisschen Wimperntusche drauf. Für so ein Date mache ich mich dann natürlich schon zurecht. Und das ist einfach schon bei mir tagesaufwendig, wenn ich meine Haare wasche und dann eine Pflegekur reinmache. Das dauert schon den halben Tag. Ich habe sehr lange, sehr dicke Haare und so pflegeaufwendige Haare. Das heißt, das ist schon, das Zurechtmachen ist das Ritual. Vielleicht mache ich ein bisschen mehr Yoga, als ich sonst mache. Genau, aber das ist auch vergleichbar wie ein anderes Date, was ich habe. Das würde ich jetzt gar nicht unterscheiden. Und danach... ich trinke gern Feierabendbier und das mache ich auch nach so einem Escort-Date und das ist dann manchmal ein Problem, weil das ist ja dann schon spät. manchmal lasse ich mich dann, vielleicht ist das ein Ritual, dass ich mich von dem Taxi niemals nach Hause fahren lasse, weil aus Sicherheitsgründen, weil Taxifahrer das schon irgendwie riechen oder merken, wer man ist. Und dass ich mich von einer Bar absetzen lasse und einen Whisky trinke manchmal, obwohl ich gar keinen Whisky trinke sonst.
Daher bist du auch so fantasiert, dass du ja auch eine totale Offenheit haben musst, ne? Im Blick eine Offenheit für diesen Moment, für diese Begegnung, eine Offenheit für den Menschen, weil der spürt das ja, wenn du da ganz starke Vorurteile hast. Ja. Du musst ja eine Offenheit mitbringen, ne?
Ich habe da keine Vorurteile, also tatsächlich nicht. Aber das ist ja das, was ich am Anfang des Gesprächs auch meinte, dass über den Tanz und über dieses sehr frühe Üben und sehr lange und sehr intensive Üben mit Körpern aller Art nah zu sein, ich auch irgendwie dekonstruiert habe tatsächlich. Also und eben durch diese Vorabkommunikation weiß ich ja schon ungefähr, was ist das für ein Mensch. Und dieses Format, dass es ein Mensch es wert ist, mit mir Zeit zu verbringen für den und den Betrag, sagt mir ja schon, dass es ein Mensch ist, der so eine sehr große Neugier hat. Und das finde ich schon wahnsinnig sexy. Und wenn ich die Person dann sehe, dann ist es nicht so, wie eine Kollegin sagt, dass man immer eine Sache findet, die man dann so aufbläst und groß macht, um die Person toll zu finden, sondern bei mir ist es tatsächlich, ich bin offen für die ganze Person und ich finde Tolles an der ganzen Person. Und meine Marke ist schon so ein starker Filter, dass ja auch nicht jeder durchkommt, der nicht zu mir passt. Die bei mir landen, die passen ja auch schon sehr gut zu mir. Für die bin ich offen.
Ich habe auch mal gelesen, dass Haut in ihrer Porosität die Offenheit zur Welt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich ja dann auch sehr schön, weil eben du arbeitest mit Haut, mit Sinnlichkeit, dieses riesige Organ, das mit dem größten Organ und bist ja da ständig im Austausch eben so.
Es geht um eine Durchlässigkeit, die man haben muss. Ja. Also man muss eine gewisse Offenheit, eine Neugier, ein Interesse an Menschen haben. Man muss durchlässig sein für verschiedene Typen und Lebensweisen und auch Denkweisen. Und die Körpertypen würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich finde Körper generell geil. Es ist wirklich total egal, was für ein Körper. Irgendwie liebe ich Körperoberflächen, Häute, Kurven, keine Kurven. Es ist so wie, vielleicht ist das auch was fast Skulpturales oder was Bildhauerisches auf eine Art. Dass man eigentlich über die Berührung und über das in Kontakt treten auch immer die Form macht gemeinsam. Man erspürt den anderen Körper und man erzeugt den Moment zusammen. Man prägt sich in den Moment hinein, gemeinsam oder so.
Ich habe auch heute drüber nachgedacht, dass es ja eben auch sehr stark um Gegenwart gehen muss. Ne? Es ist ja ein Raum der Offenheit, aber eben auch dieser absoluten Gegenwart.
Absolut. Also ohne das wäre das nicht möglich. Deswegen, wegen dieser absoluten Gegenwart, ist die Offenheit da. Sonst wäre sie ja gar nicht da.
Ja.
Man ist in dem Moment, man schaut, man atmet, man hört. Berühren im physischen Sinne ist fast sekundär.
Mhm. Und man taucht ja dann vielleicht, wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, auch in so eine Art, so einen Zustand ein, wo der Körper affiziert ist von einem Gefühl von Unendlichkeit.
Absolut, ja. Absolut, absolut.
Ja, weil die Gegenwart ist ja auch irgendwie dieses Affiziertsein von dem Moment von Ewigkeit, die unser Körper ja substanziell auch ist.
Absolut.
Ja.
Ja.
Und ich finde das ja auch schön, dass wenn dann auch so ein, wenn du sagst zum Beispiel, die Stunden werden auch gezahlt oder Zeit, die Zeit wird gezahlt, dann wertschätzt man ja auch dann diesen Raum, diese Öffnung auch nochmal viel mehr, weil diese Zeit, also dieses Affiziertsein von diesen Momenten der Gegenwart eben auch gleichzeitig also quasi festgemacht wird in so eine chronologische Zeit wie ein paar Stunden und man wertschätzt jeden Moment.
Absolut, absolut, absolut. Auf jeden Fall, wobei ich da merke, dass diese Unendlichkeit, die ich immer schon hatte, wenn ich erregt oder wenn ich im Eros bin, bei mir auch dazu führt, dass ich auf jeden Fall längere Dates priorisiere. Ich habe schon sehr früh aufgehört, 1-Stunden-Dates anzubieten. Ich bin schon seit ziemlich vielen Jahren bei 3 Stunden und ich merke, eigentlich geht für mich ein Date erst ab 6 Stunden los, sodass ich das wirklich genießen kann. Oder dass es rund ist. Rund ist es von 6 bis 8 Stunden, wird es rund, zwangsrund.
Mm.
Ja.
Das ist ja auch im Tanz nichts anderes, oder?
Absolut.
Also ich mache ja auch sehr oft Tanztraining, ja. Und eine Stunde, da geht, also es geht gar nicht, ja, so, das ist so dieses Durchhetzen, vielleicht irgendwie, also es geht, das da geht gar nicht.
Das ist ziemlich interessant, ja. Weil ich früher gesagt habe, eine Tanzstunde kann eigentlich nicht kürzer als 3 Stunden sein, und die klassischen Studiostunden, die jetzt nicht irgendwie im Workshop-Format sind, sind ja auch nur 90 Minuten. Und das hat mich früher extrem gestört. Jetzt mache ich so andere Tanzformen. Also jetzt 3 Stunden Ballett wäre mir, glaube ich, schon anstrengend.
Ja.
3 Stunden Improvisation allerdings easy peasy, ne?
Ja.
Also ja, aber 3 Stunden ist mein Minimum Tanzzeitraum und auch mein Minimum Escort-Zeitraum. Ziemlich spannend.
Kann ich ganz gut nachvollziehen, ja. Ich trainiere jetzt auch teilweise 9 Stunden am Tag Tanz. Und erst dann habe ich, also dann bin ich am Abend, habe ich total viel Lebensenergie und Kraft. Und wenn das nur so 3 Stunden ist, bin ich auch total müde oder so, weil ich gar nicht richtig reinkomme. Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass man da, je länger eben so ein Date dauert, desto mehr man auch wirklich da so reinfällt in diese Gefühle von Gegenwart, von Loslassen, von spielerisch sich diesen Raum auch erschaffen, der wo eben auch Sexualität Platz hat und wo man das gemeinsam erschafft erst.
Genau, gemeinsam erschafft in diesem Moment, ne, über die absolute Relationalität. Und ich habe auch Kolleginnen, die diese Zeit im Voraus so planen und das tatsächlich wie so ein Theaterstück dramaturgisch inszenieren, das kann ich gar nicht, das kann mein Gehirn gar nicht. Ich brauche dieses im Moment miteinander zusammen erschaffen. Ja, auch die Pausen und die seltsamen Momente, wo man denkt so, okay, jetzt haben wir das erste Mal schon Sex gehabt, wie kriege ich denn jetzt die Lust wieder hoch und so weiter. Ne, was machen wir jetzt? Okay, nehmen wir mal schnell eine Dusche oder komm, lass uns in die Badewanne gehen und dann passiert wieder was Neues. Aber weil es in echt passiert und nicht, weil es irgendwie so orchestriert ist.
Das heißt, man schafft sich da selber eben diese Räume gemeinsam, was ja auch ganz wichtig ist. Ne? So, und ich finde das ja auch sehr spannend, weil eben man kann sich ja, wenn man dann länger zusammen ist, natürlich viel mehr erschaffen als jetzt mit einer Stunde.
Absolut. Ich hatte neulich wieder mal eine 24-Stunden-Buchung und dachte so, das war ein bisschen her und dachte so, oh, das ist jetzt ganz schön lang. Und im Endeffekt war das gar nichts. Das war halt so ein Overnight mit ein bisschen mehr Quatschen und ein bisschen länger und ein Frühstück. Und dann irgendwie war es auch schon gefühlt vorbei. Obwohl den anderen denken würde, so 24 Stunden total lang. Und ich so, nee, also das mache ich jetzt ehrlich gesagt ungern. Dann müssten es schon 36 Stunden sein, damit das rund ist wieder. Ja, also auf jeden Fall so längere Räume. Ich massiere ja auch total gerne privat. Ne? Und zum Beispiel bei Dates ist das fast zu lang, eine Massage zu geben. Weil bis man den Raum so schön eingerichtet hat und dann sich überlegt hat, wie man das jetzt macht auf den Bettlaken, in denen man vielleicht später noch schlafen will, ohne dass sie dreckig werden, dann irgendwie eine schöne Inszenierung des Raumes macht, die jetzt gemütlich ist, was ja in Hotelzimmern oft gar nicht so einfach ist, weil die Lichter miteinander gekoppelt sind. Und dann in diesen Modus zu kommen, die Musik ausgewählt zu haben und eine schöne, sinnliche, erotische oder auch tantrische Massage zu geben auf einem Hotelzimmer. Und dann aber zu wissen, um 20 Uhr ist schon der Essenstisch reserviert, das passt einfach nicht. Ne, so ungefähr. Also das sind so ganz spannende Dinge, wenn man sich das vornimmt. Natürlich, wenn man sich das nicht vornimmt und nach dem Essen mit einem dicken Bauch nebeneinander liegt, dann kann das vielleicht auch einfach, naja, keine Massage, dann passiert halt lieber organisch was anderes.
Ich habe heute eine Bahn hierher, dachte ich auch. Ich finde das so interessant, dass du ja da auch so viele verschiedene Erfahrungen hast, die du vielleicht ja da in deinem normalen Alltag oder dass viele Leute in ihren Alltag nicht haben, dass du ja da auch immer wieder in so neue Welten eintauchst mit jedem Menschen.
Ja, absolut. Also ich glaube, deswegen mache ich die Arbeit. Also mir ging es ganz genau um dieses in andere Welten eintauchen. Weil ich bin ein total neugieriger Mensch. Ich war immer in sehr verschiedenen sozialen Kreisen unterwegs, habe aber auch gemerkt, wo man dann kein Teenager mehr ist, der ständig auf irgendwelchen Partys rumhüpft, dass es doch recht homogen ist, das Leben und die Menschen, die man kennenlernt. Ne, wenn man so seine Kreise hat und diese Frequenzen und die Mode, die man trägt oder die andere tragen und so fort, das bedingt, wie man kennenlernt oder nicht ab einem gewissen Alter. Das ist irgendwie, keine Ahnung, oder vielleicht ist es auch ein Großstadtphänomen, dass es dann gewisse Kreise gibt. Und für mich war auf jeden Fall die Arbeit so, oder ist es ein Sprungbrett nochmal in andere Welten zu schnüffeln. Ja.
Und gleichzeitig ist es ja auch nicht nur dieses Eintauchen in andere Welten, aber eben auch du hast ja auch die Möglichkeit für das Eintauchen in ganz viele verschiedene Rollen.
Absolut. Ja, wobei das immer so verpönt ist, in dem Feld von Rollen zu sprechen, weil man soll ja ganz echt und authentisch sein. Ne? Deswegen merke ich gerade, habe ich so einen Widerstand, das so zu bejahen. Aber doch, das ist genau so, weil ich ja, verschiedene Anfragen von verschiedenen Menschen bekomme. Und manchmal ist es wirklich so eine Anfrage, ich hatte so eine Weihnachtsmarktanfrage, ne? So zum Weihnachtsmarktspaziergang mit Ständchen und so fort, wo ich dachte so, das bin halt überhaupt nicht ich. Ich würde niemals auf den Weihnachtsmarkt gehen, vielleicht einen total alternativen oder so, aber oder so ein Designer-Weihnachtsmarkt oder sowas, aber auch schon nicht. Ich würde einfach nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und dann habe ich mich aber so gefreut. Ich habe mir dann schon so eine Mütze gekauft und so, ne, die halt nicht eine schwarze ist, wo ich dann halt so aussehe, wie ich in echt aussehe, sondern irgendwie so eine bisschen freundlichere, hellere Mütze. Ne? Und mich dann so gefreut auf dieses Weihnachtsmarkt-Date, wo ich dann halt so einen Girlfriend spielen kann, was sich für Weihnachtsmärkte interessiert. Und das fand ich aber total gut. Das fand ich überhaupt nicht blöd. So mit dir wäre ich jetzt nicht auf den Weihnachtsmarkt gegangen.
Ja. Und es ist ja auch so, du hast ja auch gesagt, dass deine Klienten ja auch ganz konkrete Wünsche haben. Also zieh diese Stöckelschuhe an oder dieses Kleid. Und das würdest du ja wahrscheinlich jetzt in deinem Privatleben, würdest du jetzt nicht in diese, ist ja auch eine, möglicherweise muss man das ja nicht Rolle nennen, aber eben zum Beispiel einfach, in andere Kleidung schlüpfen, in andere Schuhe, so und andere Frisuren machen, die man eben nicht im Alltag wählt. So.
Absolut. Ja. Ich weiß noch, dass deine Freundin von mir eine Galerie aufgemacht, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder viele, viele, viele Jahre her, lange bevor ich die Arbeit gemacht habe. Und ich war im Sommer und ich hatte, warum auch immer, ach, für so eine Kunstgeschichte mir ein lilanes Kleid mit Spaghetti-Trägern gekauft oder so, für so eine Performance-Sache. Und ich hatte mir, weil ich die wirklich schön fand, rote so Sommer-Plateauschuhe, aber gut, also auf denen man ganz gut laufen konnte, aber sehr hoch. Und habe diese Schuhe angezogen mit dem Kleid zusammen, was ich so privat nicht kombiniert hätte. Und Lippenstift trage ich ja eh immer. Und habe dann aber gedacht, okay, die Schuhe sind so rot, das Kleid war so ein knalliges Lila, dann mache ich mir jetzt auch noch so einen orangen Lippenstift, glaube ich, drauf. Und es war Sommer und bin dahin gelaufen zu der Galerieeröffnung. Und ich habe einer Freundin auf dem Handy geschrieben, ich komme mir vor wie eine Drag Queen. Ne? Und ich meine, das wäre jetzt für die Arbeit ein klassisches Arbeitsoutfit für den Sommer. Und das ist auch das, was vielleicht normale Mädchen in Anführungszeichen tragen, aber ich habe irgendwie immer einen, sehr urbanen Stil gehabt und jetzt sowas würde jetzt nicht zu meiner Garderobe gehören. also sehr fortgeschrittenen Kleidungsstil, es bleibt einfach nicht aus, wenn man in einer Großstadt wohnt, kriegt man ja so internationale Modewellen einfach anders mit als in kleinen Städten. Ja, das fand ich interessant. Ich glaube aber, dass prägt oder das vermischt sich auch. Also das verändert mein Privatleben. Ich würde schon sagen, dass mein Stil privat und für die Arbeit sich gar nicht mehr so unterscheidet. Ich würde jetzt vielleicht nicht zu einem Date mit dir mit High Heels gehen, vielleicht auch, weil die Heels, die ich habe, irgendwie so teuer auch sind, dass ich jetzt Angst hätte, die in einem Neuköllner Kopfsteinpflaster oder Neuköllner Kopfsteinpflaster kaputt zu laufen oder so. Und ich ja auch gerne sehr viel unterwegs bin. Also ich laufe ja gerne sehr viel und das kann kein Mensch auf High Heels. Die Menschen nehmen dann halt Taxis. Ne? So. Dafür bin ich dann auch so pragmatisch. Aber ich finde es schon schön und ich würde gerne mehr so gemütliche High Heels für den Alltag haben.
Und dass, wenn du so eigentlich ein Ort, wenn man jetzt von Orten spricht, dieses Eintauchen in anderen Welten, das ist ja bei dir, sind es ja Hotels vorwiegend.
Ja, doch schon. Also der Treffpunkt ist bei mir nie ein Hotel, ganz selten. Also der Treffpunkt ist eigentlich immer ein Restaurant oder irgendeine Aktivität, die wir machen. Das habe ich irgendwie einfach über die Jahre so geprägt. Und das Eintauchen finde ich ganz schöner Begriff. Also das ist ja auch Immersion, bedeutet ja auch Eintauchen, ne? Umgeben sein. Und das ist schon, ja, also ich treffe meist Menschen im Restaurant oder im Café oder in einer Bar oder wir machen einen Spaziergang vorher. Das mag ich sehr gerne. Ich mache sehr gerne tagsüber Dates. Und dann gehen wir halt ins Hotel. Wobei ich inzwischen eigentlich gerne mich auch lieber erstmal im Hotel treffen mag. Dann schon etwas eintauchen in die Körperlichkeit und dann ins Restaurant gehen. Das finde ich eigentlich am allertollsten.
Das heißt, es sind ja dann wirklich auch große Variationen in den Orten, wo du dann bist. Also Indoor, Outdoor,
im Schwimmbad,
im Park, ja, am Weihnachtsmarkt und wahrscheinlich auch
Spa ist auch so ein Klassiker.
Und wahrscheinlich auch auf Reisen öfters, ne? In anderen Städten.
Ja, ich reise für die Dates wohin. Ich habe aber noch nicht, das könnt ihr gerne ändern, ihr lieben Zuhörenden, ich habe aber noch nicht so eine Urlaubsreise mit dem Klienten gemacht. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie das mit einer Person wäre, die man gar nicht kennt. Und das finde ich auch interessant. Das ist bei den jüngeren Escorts, die werden mehr für so Urlaubsreisen gebucht.
Euch in den Rollen noch anschließen kann.
Ja.
Du hast in einem deiner ersten Podcasts, oder ich glaube in deiner ersten Podcast-Sendung von Mit Zunge, hast du darüber gesprochen, dass du dich schon früh für Geishas interessiert ja. hast und dich teilweise fühlst wie eine Ninjerin der Verführung. Und ich fand das total inspirierend, weil du darüber gesprochen hast, zu sagen, was kannst du zum Beispiel für Düfte verwenden,
ja.
die verführen, aber gleichzeitig keine Spuren hinterlassen.
Ja, absolut.
Diese Kunst der Verführung.
Ja.
Und ich finde, das ist ja auch eine Rolle, in einer gewissen Weise, weil wir jetzt so viel über Rollen und Räume. Ja. Aber das fand ich super spannend, die Rolle der Verführerin und die Kunst der Verführung.
Ja, ich glaube, das ist meine Lieblingsrolle und auch die natürlichste oder so. Also ich glaube, diese Frage von, ja, wie kann man alle Sinne eines Menschen ansprechen und Eindruck hinterlassen, Abdruck hinterlassen, sie berühren. Das ist jetzt sehr Jean-Luc Nancy, aber genau. Yeah. Genau, wie kann ich eine Spur hinterlassen, ohne eine Spur zu hinterlassen? Also eine Spur im Inneren hinterlassen, ohne eine Spur im Äußeren. Da ist natürlich so eine vielleicht auch doch künstlerische Intention. Also als Künstlerin mache ich ja auch irgendwie ein Werk, eine Installation, eine Skulptur. Ich glaube, in der Sexarbeit ist es so vielleicht das kommunikative Ich oder so eine kommunikative Absicht, ein Bleiben wollen, eine nicht vergessen werden, weil wir sind ja auch sterblich. Ich habe bisher noch keine Kinder. Ich glaube, ich werde auch keine mehr bekommen. Also ich hinterlasse nichts, außer vielleicht die Erinnerung.
Erinnerung, Spuren und Abdrücke.
Ja, genau.
Viele Menschen studieren ja auch Kunst. Hast du was? Du hast ja auch die Kunst der Verführung studiert. Ja. Was sind deine Schlüsse, die du daraus gezogen hast? Möchtest du dein Geheimnis verraten über deine Kunst der Verführung?
Nee, ich glaube, das kann ich gar nicht, weil das ist ja ein Work in Progress. Also das ist ja jetzt genau, ich bin ja mitten in dem Experiment. So, und wenn ich sonderlich erfolgreich wäre, hätte ich noch mehr Dates und könnte gar nicht mit dir hier sitzen. Ja. Das heißt, es ist immer noch ein so ein Meandern und Rausfinden und so ein Schauen. Und aber auch die Erkenntnis, dass viele das gar nicht so wollen. Als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, waren wir ja auch noch recht frisch. Das ist ja jetzt ja auch schon wieder eine Weile her. Und wir haben über einen Zustand vor der Pandemie gesprochen. Und jetzt würde ich fast sagen, mit der aktuellen Erkenntnis ist es so, dass die meisten Menschen gar nicht verführt werden wollen. Die wollen gar kein überaffirmiertes Erlebnis oder Sinnlichkeit, sondern wirklich eher eine Kombination aus sexuellen Grundbedürfnissen und sozialer Intimität. Und gar nicht so sehr diese... Ich glaube, das ist dann nochmal so das, was ich damals angesprochen habe. Das sind Connoisseure, die das wollen und möchten. Davon gibt es aber gar nicht so viele. Weil die das sind, die nehmen gar nicht unbedingt Sexwork in Anspruch.
Vielleicht kann man ja dann auch daraus leiten, dass die wirkliche Verführung diese Intimität ist, diese soziale Intimität, ja, die Verbindung, diesen Raum, diese Gegenwart, die man gemeinsam kreiert und gar nicht irgendwelche Tricks rundherum.
Genau. Nee, genau.
Sondern die Magic ist eigentlich die Verbindung.
Absolut, die Kommunikation in dem Moment. Was ist das Maya Angelou? Die Menschen erinnern nicht, was du gesagt hast, sondern wie sie sich gefühlt haben. Und das ist auch immer noch eine Herausforderung für mich, weil jeder Mensch so anders ist. Ein Beziehungspartner lernst du aber eine Weile kennen und du lernst die andere Person spielen, in Anführungszeichen. Ja? Du lernst sie im positiven Sinne zu manipulieren, deine Beziehungspartnerin. Ne? Du weißt, wenn ich das mache, dann räumt sie ihre Socken weg oder macht die Zahnpasta zu oder so. Und ich treffe ja jedes Mal neue Menschen und ich weiß ja nicht, wie die neue Person tickt. Also es ist jedes Mal so ein neues Ausprobieren. Keine Ahnung, mag die Person es eher, wenn ich ein bisschen mich aufbausche, ein bisschen größer, gerader werde oder muss ich mit meinen Rücken ein bisschen krummer machen, muss ich mich ein bisschen kleiner machen und von unten schauen. Mag sie sich wohlfühlen über erstmal das Gespräch, muss sie erstmal ganz viel reden, um anzukommen, oder muss es gleich eine Körperlichkeit sein und so fort. Also all diese kleinen Sachen. Soll ich etwas über mich erzählen? Soll ich viele Fragen stellen? Wenn ich etwas über mich erzähle, soll es geheimnisvoll klingen und ich Dinge weglassen und das inszenieren über die Pausen, die bedeutsam, oder über das Betonen von besonders großen Erfolgen oder Wissen oder was viele in meinem Bereich tun, sich über Literatur zu inszenieren. Es geht bei mir so sehr schlecht, weil ich nur Fachbücher gelesen habe und trockene Philosophie. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen deutschen Klassiker gelesen. Ja, obwohl ich sehr viel gelesen habe.
Du hast sehr viel gelesen,
ja. Aber keine Literatur, ne? Das ist ganz spannend.
Ja, aber das ist halt spannend, weil du hast halt super viel, also ich habe ja heute eine Bibliothek gesehen und da steht ja super viel. Und da stehen ja auch ganz viele philosophische Werke und sehr viele Bücher auch über Sexualität, auch historische Bücher. Und da wollte ich dich auch, das ist auch eine Frage, was für eine Rolle die Literatur, also nennen wir sie Fachliteratur, in deinem Leben hat, also die dich jetzt in deiner Arbeit begleitet. Also auch zum Thema direkt, zum Thema Körper, zum Thema Sexualität, weil du da ja auch super gebildet bist.
Ja, aber das Interessante ist, ich habe jetzt, glaube ich, kein einziges Werk zum Thema Sexarbeit gelesen und das interessiert mich auch nicht. Und da gibt es ja recht viel, ne? Da gibt es Revolting Prostitutes. Das hat mich nicht interessiert. Ich glaube, dass das interessanterweise voneinander getrennt ist und dennoch nicht. Also dass Bücher und Philosophie und Körperphilosophie und Bücher über Sexualität für mich eher aus dem Weg oder der Entwicklung hin zur Körperlichkeit oder mit dem Leben mit der Körperlichkeit kommen. Und für mich eigentlich immer eher wie Poesie fingiert haben. Also ich habe nicht gelesen, um jetzt zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das Verstehen, wie die Welt funktioniert in den Nebensätzen, hat mich inspiriert, wie Poesie andere inspiriert. Ich habe auch vieles vergessen. Ich habe neulich ein Buch aus der Wand gezogen zum Thema Geheimnis, weil ich dachte, oh, ich möchte mich inspirieren, auch das für die Arbeit bezogen. Ah, das Geheimnis ist doch interessant, geheimnisvoll sein. Ich habe dieses Buch aus der Wand gezogen und hineingeschaut und ich hatte fast jeden Satz unterstrichen. Ich konnte mich aber an keinen dieser Sätze erinnern. Ich hatte das Buch aber durchgearbeitet. Ja, das heißt, Wissen ist bei mir, es geht da so in so ein Sieb rein. Und es inspiriert mich eher in dem Moment. Das ist was ganz Sinnliches. Aber es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt dieses Wissen bewusst in die Arbeit einfließen lasse oder jetzt meine Arbeit zu kontextualisieren wüsste über diese.
Aber möglicherweise ist es ja auch so wie in der Poesie, diese Bilder prägen einen oder die vergisst, man vergisst vielleicht die Worte, aber irgendwas bleibt eben hängen, irgendwas hinterlässt Spuren. Und wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel über Körper gelesen hast in deinem ganzen Leben, du hast ja super viel zu Körperphilosophie zu Hause, sehe ich einfach über das Thema Haut, über das Thema Sexualität, über das Thema alles, also diese ganze Sinnlichkeit des Seins, wir sind ja auch nur dieser eine Körper hier so. Vielleicht hat das ja dann doch irgendwie so Spuren hinterlassen. Man vergisst ja vieles, aber trotzdem prägt das einen so.
Auf jeden Fall, also natürlich würde ich sagen, ist das, ich würde nicht sagen, dass es bewusst mein Interessengebiet ist. Ich habe das auch nie so gesehen. Es ist ja auch so, dass man oft Bücher zu Hause hat, die man noch nicht gelesen hat oder die man noch lesen will oder die man gerne öfter liest. Ich habe ja auch sehr viele Bücher aus der Bibliothek gelesen, die jetzt nicht zu Hause sind, weil ich sie schon wieder abgegeben habe. Ne? Ich habe auch wahrscheinlich sehr viele andere Dinge gelesen. Wobei ich glaube, dass für mich das Sein, das Dasein einfach nur zu verstehen ist durch den Körper. Punkt eigentlich. Ne?
Ja,
also,
ja.
Und ich wäre jetzt nicht in der Lage, während eines Dates eine philosophische Abhandlung über den Körper oder über die Haut zu geben. Ich glaube, ich blicke auch nicht anders auf die Körperhaut einer Person. Aber dass ich Körperhaut sage und nicht Haut oder so, das unterscheidet es.
Oder Hautlandschaft.
Ja, oder sowas.
Das habe ich mal geschrieben, ich schreibe Hautlandschaften. Was jetzt sehr hängen geblieben ist in diesen letzten Sätzen, war das Thema Geheimnis.
Ja.
Und das fand ich jetzt total spannend, weil eben der Körper an sich ist ja mit Haut überzogen.
Ja.
Das heißt, man weiß ja gar nicht, wie der von innen aussieht. Der ist ja unbekannt an sich, also von seiner Physikalität, da ist er schon, irgendwie hatte das Unbekannte in sich.
Ja.
Wir können da nicht reinschauen. So. Und eben auch dieser Beruf ist ja auch ein Geheimnis.
Ja.
Und du bist ein Geheimnis.
Ja.
Du bist ja nicht faced out, sondern eben, wenn dich jetzt Klienten buchen, dann ist das auch ein Geheimnis.
Ja.
Und ich finde dieses Thema von dem Geheimnis sein und super, super spannend, dass du dieses Buch zu Hause hattest über Geheimnis und jetzt, also bist du ja irgendwo auch ein Geheimnis. Vielleicht auch das Geheimnis von dem Geschäftsmann, der zu Hause eine Frau hat und ein paar Kinder und du bist das und bist dessen Geheimnis. Wie fühlt es sich an? Ist es reizvoll, ein Geheimnis zu sein?
Ich glaube, das ist die Machttechnik. Also ich glaube, dass der Fakt, Geheimnis sein zu können oder ein Geheimnis zu sein, mir einfach eine wahnsinnig große Macht gibt. Und gleichzeitig ist es aber auch für mich eigentlich die Motivation, den Job überhaupt zu machen, ist ja auch in das Geheimnis des anderen Körpers reinzuschauen. Also so ganz konkret mich zu fragen, wie nimmt der Klient jetzt gerade das und das wahr, die und die Berührung, was spürt er gerade, was fühlt er gerade? Das weiß ich nicht. Das kann ich nur über Beobachten herausfinden und über Fragen, aber die habe ich schon gemerkt, kommen nicht so gut an. Ich bin manchmal zu neugierig, wie sich gerade etwas anfühlt. Da sind sehr viele Menschen gar nicht in der Lage, sich selber, also ihr eigenes inneres Geheimnis überhaupt begriffen zu haben, überhaupt darüber sprechen zu können, wie sie sich innen drinnen gerade fühlen oder was sie gerade fühlen. Ich als Geheimnis, deswegen habe ich, glaube ich, auch in dieses Buch geschaut, weil ich dachte, das möchte ich doch noch mal mehr verstehen, weil ich bin gar nicht so geheimnisvoll, glaube ich, als Mensch. Aber es wird auf mich projiziert, einfach nur, weil ich mein Gesicht nicht so komplett zeige oder weil ich es behaupte. Und dass quasi so eine Macht von dem Geheimnis ausgeht, fasziniert mich immer wieder. Und das Buch interessanterweise hatte ich mir aus einem ganz bestimmten Grund geholt und der fällt mir nicht mehr ein. Das war eine Recherche. Es war im Studium. Und es ging um irgendwas, aber ich weiß nicht mehr um was. Und ich habe ganz viel unterstrichen, aber ich habe nicht verstanden, was ich da unterstrichen habe oder warum. Auch wieder ein Geheimnis. Ne? Ich glaube aber, dass die Geheimnisträger sind ja auch die Menschen mit der sehr hohen Macht. Und das und die Diskretion, die ich ja auch halten muss. Ich habe jetzt bisher noch nie Non-Disclosure Agreement, wie heißt es auf Deutsch, eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben müssen. Aber ich mag die Idee daran. Ich mag Vereinbarungen, Geheimnisse, die vereinbart sind.
Was mir jetzt auch dazu einfällt, ist ja diese Gesichtshaftigkeit.
Ja.
Wir leben in einer Gesellschaft der Gesichtshaftigkeit, in einer Zeit von Instagram und Facebook, und auch jede Marke hat ein Gesicht, jede politische Partei hat ein Gesicht, alles hat irgendwie ein Gesicht, aber du hast keins. Und das finde ich eben auch total spannend, weil dieses Fehlen dieser Gesichtshaftigkeit oder dieses Gesichtes gibt dem Körper das Geheimnisvolle wieder zurück.
Absolut. Auf jeden Fall. Ich habe aber auch ja schon immer kein Gesicht gehabt. Also es gibt ja auch privat mich nicht im Internet. Und natürlich stimmt es ja auch nicht ganz, weil die Stimme, die gerade hier spricht, ist viel intimer und verrät viel mehr über mich als mein Gesicht.
Ja, aber ebenso ist es halt so spannend, dass dieses Hautareal des Gesichtes einfach so überkodifiziert ist.
Ja.
Und obwohl es das nicht sein muss. Und ich habe zum Beispiel darüber geschrieben in einem Artikel über Disfiguration. Mhm. Ich habe über Kumuro Bushi geschrieben, einen Tänzer, der sich sein Gesicht verbindet, sodass sein Körper lauter sprechen kann.
Ah.
Weil er quasi ergibt in dem Sinne, dass das Gesicht verbunden ist, beziehungsweise das Gesicht verbunden ist, dem Körper wieder mehr Macht, mehr Aufmerksamkeit.
Ja, mehr Bedeutung.
Auf
jeden Fall. Und ich glaube auch.
Weil diese Fixierung eben auf dieses Gesicht nicht mehr so da ist.
Ja, ich habe gerade versucht, nochmal ganz klug einen Begriff zu googeln. Aber ich finde die Bedeutung nicht. Mir ist gerade, warum auch immer, als wir darüber sprachen, das Antlitz aufgefallen. Dass ich das einen schönen Begriff finde, aber ich verstehe die Wortherkunft. Das kann ich so schnell nicht ergoogeln. Nun ja, weiß ich nicht, vielleicht schaust du mal eben drauf. Auf jeden Fall finde ich, ich glaube, mir geht es auch darum. Also ich mache ja auch die Fotos, ich könnte ja jetzt auch mein Gesicht ausblenden, wie sagt man, mit einem Blur verblenden oder einen Balken drüber legen. Und sofort, aber in meiner Werbung, die ja eigentlich auch Teil meiner künstlerischen Arbeit ist, versuche ich entweder den Kopf abzuschneiden, also nur den Körper zu haben, oder halt wende meinen Kopf ab und habe meine Haare da drauf. Weil mir geht es auch darum, diese Körperlichkeit darzustellen. Es ist für mich eine bildhauerische Frage auf eine Art und Weise, diese Körperlandschaften darzustellen. Weil letztendlich, wenn ich schon objektifiziert werde, tue ich eh. So kann ich viel eher lenken, wie ich objektifiziert werde. Also ich kann den Blick, den objektifizierenden Blick meinetwegen, ganz gezielt lenken über diese Operation. Also ich habe da viel mehr Macht inne, als mir jetzt zweite Welle Feministinnen unterstellen würden. Ich glaube auch, dass für mich zum Beispiel Bewegung in den Bildern eine große Rolle spielt. Die Haare, die sich im Wind bewegen oder in der Drehung, und vielleicht eher Fotos auswähle, die nicht die Pose sind, sondern dazwischen, wie ich mich umziehe und so weiter, dass das eine riesen Rolle spielt. Aber auch, jetzt fällt mir das ein mit dem Antlitz, was ich vorhin meinte und im Kopf hatte, intuitiv, ist, dass das Antlitz sozusagen als Teil vom Ganzen, als Pars pro Toto vom Körper gilt. Also das Gesicht nur ein Teil vom Ganzen ist. Und ich glaube, dass der Körper nicht Pars pro Toto ist, sondern eher das Ganze.
Könntest du das noch ein bisschen näher beschreiben? Was meinst du damit mit Pars pro Toto?
Ja, Pars pro Toto bedeutet Teil vom Ganzen.
Mhm.
Also, dass das Antlitz als Teil vom Ganzen gilt. Dann könnte man sagen, das Ganze ist der Körper. Und wenn ich aber den Körper zeige und das Gesicht nicht, würde man niemals sagen, der Körper ist Teil vom Ganzen und das Ganze ist das Gesicht, was fehlt. Ich glaube, das ist das, was mich daran interessiert. Das ist ja auch so ein bisschen so diese differenzfeministische Position, der fragmentierte Körper der Frau, der immer wieder in den Medien dargestellt wird. Aber wenn ich selber entscheide, ich wende mein Gesicht ab, ich schaue dich nicht an, dann sagen die einen, ja, man wird objektifiziert. Ja, das ist ja auch so eine ganz klassische, ja, veraltete feministische Betrachtungsweise. Und deswegen sagen dann jetzt so emanzipierte Escorts, okay, wir gucken aber, wir zeigen unser Gesicht und wir schauen die andere Person an, wir nehmen die Macht uns zurück. Wir lassen unseren Körper nicht objektifizieren. Nun ja, aber heutzutage haben wir ja Instagram, OnlyFans, Social Media. Alle Menschen gucken alle die ganze Zeit an. Und dennoch wird das hübsch guckende Mädchen im Bikini jetzt halt nicht objektifiziert. Es werden halt nicht nur ihre Titten objektifiziert, vulgär gesprochen, sondern ihr Ganzes. So, ihr Gesicht, ihr also. Und ich kann irgendwie durch diese Operation, würde ich sagen, diesen Schritt selbst zu bestimmen, welchen Abschnitt ich zeige, das selbst ausgewählt haben, Projektionsfläche für alles Mögliche sein.
Und ich glaube gerade, dass in so einer Zeit wie heute, in dem das Gesicht so eine große Rolle spielt und man ja Milliarden von Bilder jeden Tag überall sieht mit diesen Gesichtern,
ja,
dann dieses Verdecken des Gesichtes ja auch wieder eine Kunst der Verführung sein kann. Ein Geheimnis, das aufgemacht wird, was sich das an Deutlichkeit auch entzieht.
Absolut, also das meine ich ja, es wird sonst was da rein projiziert. Das habe ich auch schon in Dating-Apps erlebt, da habe ich mein Gesicht auch nicht gezeigt und ich hatte immer ein Match, by the way. Heutzutage darf man das nicht mehr. Heutzutage muss man das Gesicht in Dating-Apps zeigen, aber damals habe ich auch eine Bildsprache gefunden, ohne das Gesicht trotzdem von jedem Menschen geliked zu werden oder geswiped oder so. Und ich glaube, dass das einfach, das ist das, was ich meine mit dieser Macht. Also die Menschen projizieren halt irgendwas und ich kann halt lenken mit irgendwelchen Cues, was sie projizieren. Was natürlich auch ein Problem ist, dadurch, dass die Marke so offen ist und projektionsoffen, also ich als Lil, so weit interpretierbar war am Anfang, haben auch vielleicht viele Klienten nicht gepasst. Jetzt habe ich halt noch andere Stellschrauben, Parameter gefunden, irgendeine gewisse Bildsprache, eine gewisse Kleidung. Ich zeige gar keine Kleidung, auch ganz bewusst nicht, Alltagskleidung, sondern aber eine gewisse Art von Unterwäsche-Ästhetik oder ja, Bekleidungsästhetik-Stil-Outfit, das auch nochmal eher bildhauerisch funktioniert vielleicht als fashionbezogen oder malerisch. Viele empfinden meine Bilder sehr malerisch.
Das ist ja dann wieder so eine Parallele zum Psychoanalytiker, der ja da in den Raum kommt und von dem der Klient nichts wissen darf. Aber der ist ja auch reine Projektionsfläche.
Ja.
Ich dachte da auch gerade, da hast du ja doch dann als diese Fantasie, auf die man halt super viel projizieren kann oder diese Fläche, auf die man super viel projizieren kann, da ja auch diese Funktion. Du bist ja da auch eine Art Leinwand für die ganzen Sehnsüchte und Fantasien von verschiedenen Entitäten, die dich da oder die da deinen Körper sehen oder eine gewisse Bildästhetik und dann ja dich buchen und ins
Ja, aber sie ist ja sehr ausgewählt. Also es ist ja eben nicht so, dass es so viele Leute anzieht. Also es schreckt auch sehr viel mehr Leute ab, weil es zu abstrakt ist. Das heißt, es ist so ein ganz gewisser Filter schon, den andere vielleicht in ihren Texten haben oder in ihrer komplizierten Website oder in ihrem Buchungsprozedere. Und ich filtere das schon vorab aus, über die Bilder.
Welche Menschen möchtest du da anziehen? Oder warum hast du diese Form von Filter für dich gewählt, diese...
Ich glaube, zuerst war das sozusagen einfach der Unfall der Kunstuni, also des Abschlusses. Der Unfall, dass man einfach ästhetisch gebildet ist und nicht so aus der Haut kann. Und ich jetzt für eine kommerzielle Firma, die ich ja bin als Lil eigentlich, nicht eine Ästhetik wählen kann, die marktgängig ist. Ich hatte sogar ein Coaching von der größten, erfolgreichsten Agentur Deutschlands, die so Burda-Katalog-artige Bilder auf ihrer Seite hat und die zu mir meinte, sie hat das ganz bewusst ausgewählt, weil das halt eben Menschen mit Geld anzieht und daran sollte ich mich auch orientieren, wenn ich hochkarätige Klienten haben wollen würde und das kann ich einfach nicht, das tut mir einfach weh, also ich kann ästhetisch nicht aus meiner Haut. Punkt 1. Und dann aber auch zu merken, naja, aber es zieht ja auch Menschen an. Es zieht zwar nicht so viele an, aber sehr besondere, sehr tolle, sehr liebevolle und sehr wertschätzende Menschen. Und genau, und ich kann damit sehr strategisch kommunizieren und dann auch so der Marke treu zu bleiben. Jetzt habe ich ja auch schon so fancy, das so mögen. Jetzt mag ich das auch nicht mehr ändern gerade.
Ja, es ist auch spannend, wie du eh schon gesagt hast, dass du da so viel Zeit auch damit verbringst, mit Werbung und Fotografien und sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich inszeniert, wen man damit anzieht und eben diese Bildsprache immer wieder zu finden oder zu reproduzieren oder diese Bilder zu erschaffen.
Ja.
Das ist ein ganz großer Teil deiner Arbeit.
Ja, ne? Genau. Und das ist natürlich so, ich mache auch Selbstporträts, aber das finde ich ein bisschen anstrengend dann auch. Und ich mag auch gerne mit Fotografen zusammenarbeiten. Ich arbeite immer mit anderen zusammen, viel mit Freunden. Weil es längere Shootings sind, die könnte ich mir jetzt mit so Profifotografen gar nicht so leisten. Manchmal auch ein paar Profifotografen, aber die kriegen ganz starke Briefings von mir. Und das ist in dem Sinne meine Autorenschaft, weil wir das sehr intim zusammen besprechen, was da passiert in so einem Fotoshooting. Und das auch rüberkommt. Also es haben mir auch viele Menschen gesagt, dass die Fotoshootings sehr intim wirken. Und das andere das nicht so rüberbringen. Aber das ist auch das, was dann zu intim ist. Also ich glaube, es müsste eigentlich noch, ich glaube, dass meine Bilder fast so eine Art Neid erzeugen oder so. Und deswegen nicht so gut funktionieren für viele. Weil der Blick ist zu nah dran. Dann weißt du das ganz genau, dass du das nicht warst. Wer war denn das, wer da so nah dran war?
Das heißt, dass auch da diese Beziehung, die du da zu dem Fotografin, der Fotograf hat es da auch spürbar ist.
Auf jeden Fall.
Weil du ja da auch wieder in Beziehung gegangen bist.
Auf jeden Fall.
Soziale Intimität ausgetauscht hast. Der Blick, die Nähe.
Absolut.
Ja.
Ja.
Ah, so ein spannender Aspekt, ja. Wie kann man dich denn kontaktieren?
Man findet mich überall im Internet, aber es ist kompliziert. Mein Internetname ist, glaube ich, Lil Berliner mit 3L-I-L Berliner, ein Wort. Oder auch Lil Place, 3L-I-L Place, wie Spiel. Meine Website ist lillovesyou.com in einem Wort, L-I-L-L-O-V-E-S-U.com. Ja, und da gibt es dann ganz viel. Da gibt es dann den Link zum Podcast mit Zunge. Da gibt es Links zu meinen Bildern, da gibt es Links zu meinem Blurb, den ich täglich auf Twitter lasse. Genau, da bin ich sehr aktiv auf Twitter.
Wie kann man dich auf Twitter finden?
Das ist Lil Berliner mit 3L-I-L Berliner, ein Wort. Ja.
Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag, Abend.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst bei FemPoM.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es wurde doch poetischer, als ich dachte. Das finde ich gut.